Okay, I'm ready.
3, 2, 1, 0. Gesundheit.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Ja, der klingt gut, CJ Bolland. Hör ich mir nachher nochmal weiter an.
Den kann man entspannt so, weißt du, abends so auf der Couch, weißt du, liegen und ja, dann geht das, ne?
So, abends entspannt auf der Couch mit einem Gläschen Bier in der Hand und die andere Hand, so, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, Folge 11, Staffel 3. Wir haben es dann geschafft, am Freitagabend aufzunehmen. Ich komme frisch von der Arbeit. Und wir hatten jetzt gerade einen kurzen Exkurs in die Elektromusik. Erstmal schöne Grüße nach oben Struhe, Daniel.
Ja, moin moin und Grüße nach Stolham.
Ja, die Grüße kommen an. Wollen wir diesen Exkurs, den wir gehabt haben, wollen wir den einfach vorne dran lassen oder schneiden wir den für die Leute, die sich denken, wir wollen jetzt richtig sinnlose Scheiße hören, hinten ran an die Folge?
Das könnten wir hinten ran schneiden. Allerdings, es fehlt ja dann immer die Musik, so, weißt du?
Ja, das stimmt auch. Also das ihr könnt damit nicht
viel anfangen, wahrscheinlich aber so ein bisschen wie aus dem Waldorf-Kindergarten, wir beiden.
Ja gut, wir haben es also geschafft. Wir gehen wieder maximal unvorbereitet rein. Sonst passiert das ja, wenn wir sagen, wir gehen unvorbereitet rein, dann, das muss man ja auch nochmal sagen, dann haben wir wenigstens so mal so angeschnitten, wie unser rote Faden aussehen könnte. Das haben wir jetzt gerade gar nicht gemacht, weil ich glaube, sonst, wenn ich jetzt nicht den Hardcut gerade gemacht hätte, dann würden wir noch in einer Stunde hier sitzen und uns gegenseitig welche Spotify-Links zuschicken.
Ja.
Daniel, du weißt ja, bei mir ist es im Moment ein bisschen schwierig mit Fußball gucken und ich kriege von Werder ja schon relativ wenig mit und sonst war ich ja auch so ein bisschen immer in der HSV-Bubble drin. Aber jetzt musst du mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Was ist so in den letzten Tagen beim HSV passiert? Was wird passieren und wie hoch wird der HSV gegen Jan Regensburg verlieren?
Das sind ja gleich wie viele Fragen auf einmal? Ich weiß auch gar nicht. Beim letzten Stand war der HSV, hatte der noch nicht diese Niederlagenserie, oder? War das?
Ja, ich glaube, nee, wir waren vor dem Paderborn-Spiel.
Ach, vor dem Paderborn-Spiel?
Ja.
Echt? Dann ist es ja, dann geht's ja sogar noch. Wir hatten so eine kleine Delle, würde ich sagen. Dann kam das Paderborn-Spiel, das ging im Grunde erstmal so weiter. Die ersten Minuten dachte man, das setzt sich jetzt sofort und wir kriegen da eine heftige Klatsche. Also es ging ja, in der zweiten Minute haben wir schon das 1-0 gekriegt und dann wie aus dem Nichts köpfte dann Glatzel ins Eck und dann stand es 1-1 und hat man doch dann gemerkt, irgendwie jetzt passiert etwas. Und dann ging man ja sogar in Führung und Dompe hatte ja einen Sahnetag. Also der das beste Spiel im HSV-Trikot.
Ein Tom-Sahnetag?
Gott.
Kann man so sagen.
Also das war schon High Class. Und also es war ein gutes Spiel von ihm. Ich glaube, 2 Vorbereitungen, 1 Tor und das 2-1. War ja auch von Dompe ein schöner Schlenzer nach Robbenart und ins rechte Eck versenkt. Nach der Pause ging es dann nochmal wieder mit einem Rückschlag weiter. Dann kam das 2-2. Mhm. Aber der HSV hat Moral bewiesen und das Ding noch wieder auf die eigene Seite gezogen mit einer schönen Vorarbeit von Dompe wiederum und einem schönen Schlenzer von Benesch, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, und dann hat man das Spiel mal gewonnen und das war auch enorm wichtig. Ich glaube, wenn man das auch verloren hätte, dann wäre man jetzt tatsächlich wirklich in so einer Krise. Aber irgendwie ist es auch wieder typisch HSV. Da, wo man denkt, da müssten sie eigentlich, also da wird es schwierig, da wird es eigentlich doch so, das läuft es dann doch für den HSV. Und diese Spiele, wo man denkt, ja, die müssten sie ja eigentlich mal gewinnen, so Magdeburg zu Hause, Rostock zu Hause oder Kaiserslautern. Da tun sie sich schwer und im Grunde, das besteht dem HSV ja jetzt auch wieder bevor mit der Partie gegen Regensburg. Insofern bin ich da verhalten optimistisch, aber nach diesem 3-2 denke ich schon, müsste jetzt eigentlich irgendwie, das muss so ein Brustlöser gewesen sein und jetzt muss man eigentlich versuchen, die nächsten 3 Partien im Grunde genommen, die Regensburg, Fürth und Sandhausen, wo ich dann auch im Stadion bin übrigens, letztes Spiel vor Katar. Ja, müsste man eigentlich mit maximal Punkte aus Beute, 9 Punkte, das sollte man zumindest anvisieren. Aber natürlich erstmal Schritt 1, Regensburg irgendwie schlagen, wie auch immer. 3 Punkte holen am Sonntag. Und ja, was kann man sonst noch sagen? Schonlau ist dann wieder auf dem Platz. Das ist auch gut so, weil ohne Schonlau haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Gegentore in 3, 4 Spielen bekommen. Waren das 12? Oder 13? Ich weiß es nicht.
Das kann ich dir nicht beantworten. Das musst du ja erzählen. Ich bin ja so gar nicht mehr drin irgendwie. Ich weiß nur, dass Tom Sanne der nächste Shootingstar ist jetzt.
Ja, da kommen wir vielleicht nochmal zu. Auf jeden Fall war das so, dass die Abwehr doch etwas wackelig war. Es konzentrierte sich die Diskussion so ein wenig auf David, dann ging aber auch schon gleich wieder die andere Seite los und von wegen haut nicht so sehr auf ihn ein, das ist Bashing und so weiter und so fort. Muss man immer ganz vorsichtig heutzutage sein. Ich finde, Kritik ist angemessen. Er hat tatsächlich nicht immer die beste Figur gemacht. Er hat sich dann meistens immer noch so in der zweiten Halbzeit also Paderborn war es zum Beispiel auch so, dann ins Match zurückgekämpft aber es ist einfach doch was anderes, wenn da so ein Schonlau steht mit seiner Erfahrung, mit seiner Funktion als Kapitän und so als Anker in der Abwehr, und der ist enorm wichtig. Das hat man dann doch gemerkt, musste sich ja auch immer der Kritik so ein bisschen aussetzen, war ein bisschen zu langsam, sagten sie immer, und ja, mag auch sein, aber er strahlt schon etwas ein bisschen mehr Sicherheit aus. Und ich hoffe, das kommt dann, kehrt dann auch zurück, weil die Defensive ist im Grunde das Problem. Man hat jetzt tatsächlich, eine Zeit lang war es ja immer noch so, beste Defensive, aber jetzt hat man so viele Gegentore geschnappt, dass das ist irgendwie so ein bisschen, ja, das Manko zur Zeit. Ne? Also man muss jetzt versuchen, mal hinten den Laden auch ein bisschen dichter zu halten und dann vorne eben mit Dompe und Glatzel ist das ja eine gute Kombi, Flanke, Dompe, Kopfball, Glatzel, dieses alte HSV-Muster, was ich ja noch aus meiner Kindheit kenne, ne? Flanke, Kaltz, Rubisch, Kopf, Tor, ne?
Ja. So, da hat man bei Rubisch nicht lange Zeit darauf noch gesetzt, dass der Erste ist, der einen Elfmeter mit dem Kopf schießt.
Oh, da wärst du mir tatsächlich voraus mit so einer Legende, HSV-Legende. Von der habe ich bislang noch nichts gehört.
Also ich muss ja gestehen, mein Vater war ja zu Beginn seines Fußballinteresses auch HSV-Fan.
Ach.
Was dann irgendwann in das grün-weiße richtige Lager natürlich übergeschwappt ist. Und der erzählte mir, als ich dann noch ein Litschen Bubi war, erzählte der mir immer, Horst Rubisch, der war so kopfballstark. Da hat man nur drauf gewartet, dass er der Erste ist, der einen Elfmeter mit dem Kopf verwandelt.
Ja, aber ich sag mal, die Generation, das ist ja auch tatsächlich so. So die so Ende 70er, Anfang 80er, da hatte der HSV auch einfach eine grandiose Mannschaft.
Aber da war er schon wieder, da war er schon Werder-Fan. Also er ist ja Tag älter.
Ne? Aber da hat sich so ein bisschen das verbreitet, auch bundesweit, sage ich mal, dass der HSV viele Sympathien aufgrund seiner nicht nur Erfolge, glaube ich, auch wegen der Spielweise bekommen hat. Und das hat sich dann ja auch so ein bisschen manifestiert, aber das ist natürlich jetzt ein Rückgriff in die alten Zeiten. Wir sind ja im Hier und Jetzt und ich kann nur hoffen, dass man ein Mittel findet, Regensburg zu knacken. Jetzt Regensburg macht mir irgendwie nicht so, wenn ich die jetzt so beobachte, so auch so ein bisschen aus der Distanz, weil viele Spiele habe ich von denen nicht gesehen. Ich kann mich aber erinnern, im Pokal haben sie, glaube ich, Köln rausgehauen, glaube ich, da war mal was. War doch, glaube ich, ne? Köln, ich glaube schon. Und in der Liga ist es allerdings so, haben sie dann dementsprechend auch schon, jetzt muss ich mal gucken, 6 Niederlagen, 5 Siege, 3 Unentschieden. Und auf Platz 9 befinden sie sich gerade. Regensburg ist dann so ein bisschen vielleicht Wundertüte. Und ja. Was erwartet uns? Ich habe übrigens, muss ich jetzt mal sagen, schon frühzeitig getippt. Also du wirst es gesehen haben. Du warst wahrscheinlich verwundert. Aber
ich war echt verwundert, als ich gerade eben nochmal reingeguckt habe und meine Tipps aktualisiert habe.
Ja, Und ich habe in dieser Tipprunde den optimistischsten HSV-Tipp je ever in dieser Saison abgegeben. Ich habe, glaube ich, eingegeben ein 4:1.
Heieiei.
Für den HSV.
Wir sind jetzt hier ganz andere Sphären auf einmal.
Ja, doch, tatsächlich. Ich habe 4:1 für den HSV eingetippt. Und das ist ja für meine Verhältnisse wirklich, das mache ich ja eigentlich überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, so nach dieser Paderborn-Geschichte und Regensburg ist auch nicht so gut drauf, dass sie tatsächlich da mal Tacheles machen, Sonntag. Mhm. Ich hoffe es natürlich, aber es kann natürlich auch komplett anders laufen wieder. Und ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn die da nichts hinkriegen. 49.000 sind da und 500 Regensburg-Fans und man spielt 1:1 oder so. Also das dem HSV ist ja immer alles zuzutrauen. Das wäre aber natürlich wieder so ein Rückschlag. Und dann wird es natürlich auch so ein bisschen, ja, dann fährt man nach Fürth. Die haben, glaube ich, einen neuen Trainer, Zorniger, glaube ich. Ne?
Der ist, ja,
glaube ich,
genau.
Der Zorniger. Der Zorniger. Ich weiß jetzt nicht, ob der den Laden da in den Griff bekommt.
Ja, der kann sich auch wieder schreiben, dass er mit Brøndby IF dänischer Meister geworden ist.
Ja.
Und das, obwohl es ja eine fast ähnliche Monopolstellung auf die Meisterschaft in Dänemark gibt wie bei uns in Deutschland mit dem FC Kopenhagen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das ein guter Trainer ist und wer weiß, vielleicht schafft er das, ne, in die Spur zu kommen.
Ich glaube auch vom Gefühl her, glaube ich, das führt eher das noch wuppt und also die werden jetzt, glaube ich, nicht mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben, aber die werden sich wahrscheinlich etablieren. Aber also bei Bielefeld sehe ich es doch deutlich kritischer. Also die kommen da überhaupt nicht mehr irgendwie raus aus der Nummer.
Ja.
Das ist bei Fürth schon ein bisschen anders, aber ja, ist auch nicht angenehm, glaube ich, dann in Fürth zu spielen und da haben wir uns, ich glaube, meines Erachtens nach und aus meinem Wissen heraus auch immer so ein bisschen schwer getan. Und ja, gut, dann kommt letzter Spieltag zu Hause gegen Sandhausen, auch wieder so eine Nummer. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage jetzt, wir holen mindestens 7 Punkte aus diesen 3 Spielen. Und ich würde mich freuen, wenn es 9 werden. Und zumal ja die Ausgangslage heute ganz interessant ist, also an diesem Spieltag, weil ja die Konkurrenten ja im Grunde genommen so ein bisschen gegeneinander spielen. Also wir könnten tatsächlich auf Platz 1 geraten, weil der SV Darmstadt 98 spielt in 45 Minuten, sehe ich das richtig?
Ja.
Ja. Gegen Hannover 96. Und ja, hier mein Kollege auf der Arbeit, der 96-Fan, der hat mich schon angesprochen, der meinte,
was, solche Leute gibt's?
Ja, sowas gibt es und der meinte schon, ja.
Vielleicht, du willst mir gerade ehrlich erzählen, es gibt Hannover 96, ja. Die das freiwillig machen.
Ja, gibt es.
Also
und die haben ja so ein bisschen auch Blut geleckt, ne? Und wenn die jetzt in Darmstadt was holen, sind sie bei 27 Punkten, dann stehen sie einen Punkt hinter dem HSV. Ja, und Darmstadt dann bei 29 Punkten und dann spielt ja noch, da gibt es noch eine gute Partie, interessante Partie. Warte mal, das ist doch, ja, Heidenheim gegen Paderborn. Paderborn muss nach Heidenheim, auch nicht einfach. Und Heidenheim wird sich denken, ja, wenn wir dann Paderborn, die haben jetzt ja gegen HSV verloren, wenn sie ihn jetzt nochmal verlieren, dann wird das kuschelig, sage ich mal, ne? Und allerdings muss man auch sagen, so ein bisschen Abstand entsteht dann auch schon zu den Plätzen darunter so, ne? Dann baut sich schon so ein bisschen, teilt sich die Tabelle schon so ein bisschen auf.
Ja, aber ich muss ja jetzt mal sagen, also ich habe ja jetzt gerade den HSV bei transfermarkt.de auf, ne? Und ich sehe jetzt gerade den Tabellenausschnitt zweite Bundesliga von Platz 1 bis 7. Und wir haben ja so ein paar Thesen aufgestellt zum Anfang der Saison. Kannst du dich an eine meiner Hauptthesen erinnern? Wenn du jetzt den Tabellenausschnitt zweite Bundesliga Tabellenplatz 1 bis 7 anguckst.
Kaiserslautern?
So. Ich habe ja gesagt, die werden nicht um den Aufstieg unbedingt mitspielen, aber die werden überraschend hoch dabei sein.
Ja, aber ich meine, dass ich da in den Chor mit eingestimmt habe.
Genau,
bist du auch. Ich habe denen sogar zugetraut, dass die vielleicht sogar ganz oben anklopfen könnten. Und denen traue ich tatsächlich zu, dass sie das, weil im Grunde die haben ja eine sehr bequeme Ausgangsposition. Es läuft für die ganz gut und keiner rechnet mit denen oder keiner denkt so, dass die tatsächlich wirklich aufsteigen könnten. Und das ist, darin besteht ja immer eine Chance, sage ich mal. Ne? Ja, gerade dann im Endspurt, wenn die im Endspurt auch immer noch so dastehen. Also zumindest der Relegation traue ich denen tatsächlich zu. Und dann, wenn eine Relegation und dann auf dem Betzenberg, Halleluja, also das, da möchte ich dann auch nicht hinfahren als Bundesligist.
Nee.
Ich weiß nicht, wie es in der Bundesliga ist, das wirst du mir ja gleich erklären, weil du verfolgst die Bundesliga ja hautnah.
Ja, ja.
Ja, aber im Moment wäre es Bayer Leverkusen und ich glaube, die scheißen sich dann schon ein bisschen ein, wenn die dann auf den Betze müssen. Ja, abwarten.
Und Tee trinken.
Und Kaffee oder Tee. Ich habe übrigens letztens Ostfriesen-Tee.
Trinkst du dein Ostfriesen-Tee eigentlich mit Tom Sanne?
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich wollte aber eigentlich ein Lob von dir jetzt hören, weil ich mal wieder Ostfriesentee mit Kluntje und Wölkchen tatsächlich getrunken habe. Ich bin ja eher Kaffeetrinker, das weißt du ja, aber gut. Ja. Tom Sanne. Was soll ich denn jetzt zu Tom Sanne sagen? Der hat doch in Paderborn gar nicht gespielt.
Ja, aber das Spiel davor ist er ja, er kam, sah und traf und siegte.
Ja, also siegte. In einer Situation, ja. Naja. Im Grunde so ein bisschen Kaiserslautern-Effekt, weil im Grunde hat den keiner auf dem Zettel, so nach dem Motto, der hatte nichts mehr zu verlieren, das waren nur noch 2-3 Minuten zu spielen, kam rein, hat gleich ein Tor gemacht und mit seinen, ich weiß nicht, wie groß der ist nicht sonderlich groß.
1,70.
Und hat ein Kopfballtor gemacht und dann auch fast noch eine Vorlage gegeben. Und das innerhalb von 3-4 Minuten, das war ja diese verrückte Endphase. Also wenn man ehrlich ist, muss man ja auch sagen, da hat der HSV ja auch ein bisschen Pech. Also im Normalfall hätte der HSV da ja mindestens 3-3 spielen müssen, weil so viele Chancen, ich glaube über 30 Torschüsse in der letzten halben Stunde. Mhm. Also es war ja nur noch ein Spiel auf ein Tor und es war ja hanebüchen, was da am Ende noch vorbeiging und auf der Linie geklärt und Pfosten und Latte und ich weiß nicht was. Aber ja, da kam der Tom Sanne mal rein und hat einen guten Eindruck gemacht. Aber das finde ich aber gut, dass Tim Walter da tatsächlich nochmal die Jungen reinwirft. Er wollte ja im letzten Spiel Bent Andresen nochmal bringen in der letzten Minute. Der stand auch schon am Rand. Das wäre auch sein Debüt gewesen. Aber dann hat der Schiri abgepfiffen. Also Bent Andresen ist wahrscheinlich der Nächste, der reinfliegt. Und ja, warum nicht? Ne? So, Tom Sanne hat ja so ein bisschen die Figur und die Statur von Uwe Seeler. Da kamen ja auch schon so einige. Da kamen gleich schon wieder so einige Reminiszenzen. Aber ich denke, da sollte man noch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also
im Nachhinein ist man weiser, nicht Mitchell weiser, sondern einfach weiser, damit wir jetzt bei den schlechten Wortspielen dann auch bleiben. Ja. Ich glaube, bei 2-3 Freunden von mir, die haben jetzt schon richtig Hass auf mich. Vor allem, weil ich jetzt auch wieder den weiser Sport. Ja, doch, es gibt so Kollegen wie Bennett Hody und Lars Brosch, unsere Zuhörer sind das ja auch gleichzeitig, die regen sich dann immer sehr gerne darüber auf, wenn ich so ganz schlechte Wortwitze bringe. Und ich glaube, die Tom-Sanne-Sprüche, die haben sie schon zu Weißglut gebracht. Und dass ich jetzt auch nochmal Mitchell Weiser eingebracht habe.
Ja, das sagt aber jemand, der sich Amici 10 Buden nennt.
Ja, gut. Ja. Ich sag mal so, Timothy hat auch nicht unbedingt auf seiner Atuba gespielt.
Alter.
Ja. Genau, und man wird ja auch nicht Anthony Jung. Von daher wollen wir jetzt einfach mal, glaube ich, den Bogen zur ersten Liga spannen. Aber einfach auch nochmal zu resümieren, du bleibst optimistisch, 4-1-Sieg gegen Regensburg.
Ja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich tippe es einfach mal so.
Ja, ich hab
einfach so vom Gefühl her, von der Emotion her, so komme ich.
Ich habe tatsächlich ein 2-0 für den HSV eingegeben.
Ja, ja. Ich sage mal so, Glatzel muss 2-3 Tore mal schießen, weil der hängt nämlich in der Torjäger-Statistik. Warte mal, wer ist denn da vor? Das ist, glaube ich, einer von Kiel. Torjäger zweite Liga. Da ist tatsächlich auf Platz 1 gerade Steven Skripski.
Skripski
mit 10 Treffern. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich hatte den gar nicht auf dem Zettel. Du?
Dass der überhaupt noch Fußball spielt, das ist, wundert mich. Der war ja bei Union Berlin. War da gar nicht mal so schlecht, dann ist er zu Schalke gewechselt, da hat er, glaube ich, dann wie eine Zeit lang jeder auf Schalke nichts geschissen bekommen und dann ist er ja irgendwie nach Kiel und ja, scheint er jetzt wohl bei dem zu funktionieren. Er hat auch, glaube ich, sehr viel Pech mit Verletzungen und sowas. Der ist nicht schlecht auf jeden Fall, sieht man ja. 10 Tore schießt man ja nicht einfach so. Ne? Aber du hast ja schon was Gutes angesprochen, Thema Torjäger. Wir haben es ja schon letzte Woche einmal kurz angesprochen, Füllkrug, Katar, was halten wir davon? Er hat wieder getroffen gegen Hertha BSC Berlin, um da auch nochmal kurz zu resümieren. Werder hat Hertha BSC Berlin geschlagen in einem, schwierigen Spiel auf jeden Fall. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Werder da überhaupt noch zu Ende gespielt hat, ist eine Frechheit. Und also mit 10 Leuten zu Ende gespielt hat, ist eine Frechheit. Was ich auf jeden Fall fand, war, dass der werte unparteiische, wer war das noch, Tobias Reiche, sehr kleinlich gepfiffen hat und damit auch sehr schnell, sehr deutlich verhindert hat, dass es einen Spielfluss gab in diesem Spiel, was das Ganze überhaupt nicht zur Ansehnlichkeit beigetragen hat. Das muss man nochmal ganz klar sagen. In der ersten Halbzeit hatte die alte Dame aus Berlin dann noch ein paar gute Möglichkeiten. Und das flachte dann in der zweiten Halbzeit ab. Die ein oder anderen Berichte sagten, dass die zweite Halbzeit ausgeglichener gewesen wäre. Ich fand das gar nicht mal. Ich glaube, da habe irgendwie so ein leichtes Chancen plus pro Werder im Kopf in der zweiten Halbzeit. Ich fand, in der ersten Halbzeit war es ausgeglichener, beziehungsweise vielleicht sogar pro Hertha. Aber da war ich so ein bisschen verwirrt, als ich die Zusammenfassung von der Sportshow und auch noch von dem aktuellen Sportstudio mir angeguckt hatte, dass dort gesagt worden ist, dass das Spiel ein absolutes 0-0-Spiel war. Das muss ich tatsächlich verneinen. Also ich finde schon, dass Werder verdienter gewonnen hat. Nicht verdient gewonnen, aber verdienter als die Hertha gewonnen hat und eher 3 Punkte verdient gehabt hätte, als dass es nur ein Punkt auf jeder Seite gewesen wäre. Rundum, ja, 3 Punkte geholt. Das ist das Maximum, was du machen kannst. Du kannst natürlich noch ein bisschen was für den Tordifferenz tun, aber da kannst du dann so in Richtung 30. Spieltag nochmal genauer vielleicht hinglotzen. Jetzt ist einfach erstmal Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln. Wir stehen jetzt schon kurz vor der 20-Punkte-Marke, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich muss mal in die Tabelle aufrufen. Wer da steht jetzt bei 18 Punkten und könnte mit einem Sieg gegen Schalke schon die 21 Punkte nach 13 Spieltagen einfahren.
Ja.
Dazu muss man sagen, dass die folgenden Spiele dann vielleicht für den SV Werder ein bisschen schwieriger werden. Also es ist, um auch jetzt gleich einfach mal die Brücke zum nächsten Spiel zu spannen. Ich habe schon mit einem Kollegen, der auch Werder-Fan ist, gesprochen und der sagte, Werder muss gewinnen und Werder wird gewinnen. Der ist sehr optimistisch. Nur kenne ich ja meinen glorreichen SVW zu gut. Und diese Spiele, die sie gewinnen müssen, sind meistens die Spiele, ja, wo sie sich so richtig dämlich schwer tun.
Ja, wem und sagst du? Das ist doch.
Ja,
das,
ja.
Das
ist, ja, ja. Das kennen wir beide, ja, ne?
Kennt komisch. Man,
ja. Und ja, gut, jetzt gegen Schalke, ich meine, die haben die Pistole schon bald wieder auf der Brust, würde ich schon fast behaupten. Die stehen da ja wieder auf Platz 8, 6 Punkte gerade mal geholt. Also dazu der neue Trainer da. Ja, noch hat er nicht funktioniert, aber irgendwann zündet ja ein neuer Trainer, meistens. Sofern er nicht vielleicht auf Schalke beschäftigt ist. Aber ich glaube, der Reis, der wird das schon irgendwie schaffen bei Schalke. Nur bitte erst ab nächster Woche. Ne? Also das wäre schon ganz schön. Heute, also morgen 18:30 Uhr, Topspiel übrigens am Samstagabend.
Ach.
Da bitte nochmal einmal richtig scheiße sein. Danach könnt ihr dann bis zum nächsten Werder-Spieltag ruhig alles gewinnen, Schalke. Aber ja, also wäre schon wichtig, glaube ich, vor Katar so diese 20-Punkte-Marke dann eingefahren zu haben. Wie gesagt, die nächsten Spiele, die werden nicht unbedingt viel einfacher. Nächste Woche geht's nach München. Der Zahnarzttermin steht also wieder an.
Ja, gut, aber Bayern, die kann man noch knacken jetzt, oder?
Ah, nee, nicht nächste Woche, das ist schon Dienstag, sehe ich gerade. Dienstag geht's nach München. Also 14. Spieltag, das ja, also da kannst du nicht mit viel rechnen, glaube ich. Ich meine, gut, andererseits, wir sind jetzt Aufsteiger und Bayern sowieso immer so ein bisschen verwundbar diese Saison. Wer weiß, vielleicht geht da irgendwie was in Unentschieden oder so, aber ich glaube es eher nicht. Dann kommt Leipzig nach Bremen und dann ist ja schon Katar-Pause tatsächlich. Also von diesen 3 Spielen, wenn du da 3 Punkte holst, bin ich absolut zufrieden. Dann stehst du nach, ich glaube, 15 Spieltagen mit 21 Punkten da. Also das hätte ich mir im Leben nicht erträumt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Grausen davor gehabt, dass es bei uns wie bei Schalke laufen würde oder bei Bochum oder Leverkusen oder Stuttgart. Irgendwie so diese Tabellenregion habe ich mitgerechnet. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass da noch schwere Zeiten kommen werden. Und von daher jetzt den Speck anfressen, damit man dann vielleicht zum Ende der Saison frühzeitig irgendwie in Richtung Feierabend schielen kann und weiß so, okay, wir haben jetzt planungssicher.
Ja. Also ich war da ja optimistischer. Ich sage ja, Top 10 wäre da. Und ich sehe das also auch nicht so, also so düster wie du. Ich habe
ja
also
gut, du hast auch in der Abstiegssaison hast du bis zum letzten Spieltag überhaupt in Werder Stadt. Und ich habe das schon prophezeit. Da haben wir nur noch das letzte Spiel, wo wir gewonnen haben gegen Bielefeld. Da habe ich gesagt, selbst wenn wir gegen Bielefeld gewinnen, ist die Klasse noch nicht gehalten. Hört euch den Podcast gerne an, sucht euch die Stelle raus.
Nee, bitte nicht.
Doch, also da das war ja diese maximale Vorahnung, die ich da hatte.
Man liegt ja auch manchmal falsch. Allerdings muss ich ja sagen, ich habe auch irgendwann die These aufgestellt, wenn Ole Werner kommt, verliert Werder kein Spiel mehr. Und die haben nur noch in der zweiten Liga, haben die noch ein oder zwei Spiele verloren?
Also ich glaube zwei.
Aber also ich war wirklich nah dran. Also, und ich glaube auch, das ist ja der Faktor, warum ich glaube, dass die jetzt auch so stabil sind. Also meine Intuition, ich bin ja auch kein Taktik, Fuchs und Analyst und wie sagt man hier und abkippender Sechser und Neuner und ich weiß nicht was und
deine, so. Deine weibliche Intuition sagt
aber ja meine, einfach. Ja genau, meine weibliche Intuition sagt mir einfach bei Werder zurzeit, was mir da auffällt, so als Außenstehender ist, selbst wenn die mal zwischendurch verlieren, wo dann immer alle denken, ah, jetzt brechen sie ein, holen sie eigentlich danach eigentlich wieder dann den Sieg oder so und stabilisieren sich. Also dieses in diesen Sog reingeraten, dass es jetzt nach unten geht, das passiert einfach nicht. Die bleiben eigentlich recht ruhig, so wenn die mal ein Spiel verlieren zwischendurch. Und das ist eigentlich immer so ein Zeichen, dass das eigentlich eine sehr solide Saison werden wird. Und die werden auch gegen Schalke, Schalke habe ich natürlich mir auch angeguckt und jetzt, die dachten ja mit Reis so schon bei der ersten Partie gegen Freiburg zu Hause, dachten sie ja schon so ein bisschen jetzt Aufbruchstimmung und man hat ja schon gemerkt da, was man da so gesehen hat und für Bilder und Videos, so ein bisschen habe ich das so gesehen, dachten ja schon, da geht es jetzt schon so mit so einem Trainer da, der irgendwie die emotional anpackt, aus dem Pott kommt und so, gleich voran und da kam ja auch gleich wieder so ein Rückschlag und ich glaube, das wird noch dauern, bis die überhaupt mal ein Spiel gewinnen, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die in Bremen was holen, also mein Tipp ist, und jetzt wirst du auch wahrscheinlich komisch gucken, 3-1 für Werder.
Ich habe 2-1 getippt.
Ja, okay.
Und, ja, weil man muss ja dann schon für seinen Verein tippen.
Ja.
Und man muss natürlich ehrlich sagen, Werder hat die Favoritenrolle, ganz klar. Ne? Aber die Frage ist halt, das habe ich ja schon gerade eben einmal so leicht angeschnitten, da ist ein neuer Trainer, der ist jetzt seit, wie lange ist er im Amt? Eine Woche? Ja, anderthalb vielleicht. So, das heißt, der hat jetzt schon so... Der hat jetzt ein bisschen Zeit gehabt, sich die Spieler zu schnappen, die mit denen zu sprechen, was seine Idee vom Fußball ist und bla 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 bla. Das kann natürlich sein, dass das jetzt dann irgendwann Klick macht und wenn man Pech hat, dann ist es halt ausgerechnet jetzt dieses Spiel gegen Werder. Man kennt es ja, dass das dann oftmals dann doch zum richtigen Zeitpunkt der Trainer gewechselt worden ist und dann hat das vielleicht nicht gleich im ersten Spiel funktioniert und vielleicht auch noch nicht im zweiten Spiel, aber dann irgendwann kam dann der Turnaround. Und ja, gut, einfach abwarten, Tee trinken. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Werder cleveren Fußball spielt gegen Schalke, dann sollte das eigentlich da morgen kein Problem sein. Aber ich kenne es, also Aufbaugegner Nummer 1 ist immer Werder Bremen gewesen, habe ich so immer das Gefühl.
Aber es ist ja irgendwie erstaunlich, wer da noch so rumhängt. Ne? Also gut, Bochum, die hat man da erwarten können. Ich glaube, die gehen auch wieder runter. Aber was natürlich mit Leverkusen und hier, wer ist der Alonso? Ist doch jetzt Trainer, ne?
Mhm.
Mit 9 Punkten, das ist natürlich auch schon, die haben ja auch wieder verloren. Und das wird für die noch haarig, glaube ich, alles.
Also, ja, was ich da bei Leverkusen nicht so verstanden habe, ist, also irgendwie kam das so für mich rüber. Ich meine, ich bin Außenstehender. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Leverkusen oder in Leverkusen bei Bayer aussieht. Frag mich nicht, ne? Aber was man so mitbekommen hat, dann wurde da Xabi Alonso vorgestellt. Und der wurde mir vorgestellt, als wäre das der absolute Heiland gewesen. Also, Entschuldigung, ich meine, das war ein genialer Fußballer. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der hat einen absoluten Impact auf jede Mannschaft gehabt, in der er gespielt hat. Der hat selbst in der Bundesliga, als er damit, ich glaube, 538 Jahren da ankam, bei Bayern hat er dann noch 2-3 Saisons auf absolutem Top-Niveau gespielt. Aber der Typ hat, glaube ich, die zweite Mannschaft von Real Sociedad gemanagt, ist mit denen aufgestiegen und dann abgestiegen. Also ich glaube, das ist weiß ich nicht, da hat man so ein Name-Dropping gemacht, meines Erachtens, dass man den geholt hat. Ob der jetzt für die Situation geeignet ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht beweist er was anderes. Und für ihn würde ich es mir wünschen, denn ich fand ihn eigentlich, auch wenn er bei Bayern war, immer sehr sympathisch. Außer wenn Deutschland gegen Spanien gespielt hat, dann fand ich ihn immer ziemlich kacke. Ja. Aber ja, gut. Ich weiß nicht, vielleicht wäre da irgendwie Peter Neururer oder so vielleicht nachhaltiger gewesen als Xabi Alonso.
Hätte tatsächlich Kultformat, ja. Aber ich meine, du hattest es kurz angesprochen eben, das Thema, und ich würde das dann einmal kurz aufgreifen. Ich glaube, jetzt aufgrund der Verletzung von Timo Werner und der Aussage von Flick, glaube ich, dass die Chancen, dass Füllkrug tatsächlich mit zur WM fährt, sind doch jetzt enorm gestiegen, oder? Das ist doch kaum noch unumgänglich, oder?
Ja und nein. Ja, weil welchen anderen Stürmer aus Deutschland hast du, der aktuell formstark ist?
Glatzel. Hast du mal die Quote gesehen von Glatzel?
Ja, die ist nicht schlecht, ne? Aber das ist ja auch das, was ich bei Füllkrug ja dann immer moniere. Der hat letzte Saison gut gespielt, aber das war auch zweite Liga. So, ich meine, die deutsche zweite
Liga. Die beste zweite Liga aller Zeiten.
Letztes Jahr, ja.
Das ist die ausgewogenste.
Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man so aus der ersten Liga sich dann, oder aus den ersten Ligen Europas sich dann einen raussucht für diese Position, dann muss es aufgrund der aktuellen Formstärke natürlich irgendwo Niklas Füllkrug sein. Aber Timo Werner und Niklas Füllkrug sind zwei grundverschiedene Spielertypen. Also währenddessen Werner eher so der spielende Stürmer ist, der auch mal über außen gehen kann, ist halt Füllkrug wirklich der zentral vom Tor steht, sich vielleicht auch mal einen Ball aus dem Mittelfeld abholt, ja. Aber der Füllkrug, das ist ein Brecher, und der Werner ist eher so der Zocker, der Spieler, der. Und ja, also wenn du natürlich so einen Bullen da vorne brauchst, dann ist das Füllkrug, aber um Werner zu ersetzen, und darum geht es ja primär, weil Werner gehört ja irgendwie so in den Dunstkreis der Stammelf, ist Füllkrug da nicht die richtige Wahl, meines Erachtens. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wen ich sonst da mitnehmen würde. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass dieser Matcher von Wolfsburg mitgenommen wird, auf jeden Fall, und Füllkrug. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Youssoufa Moukoko das irgendwie in den Kader schafft. Weil Youssoufa Moukoko ist auch eher dieser agile Stürmer, wobei der, finde ich, auch noch irgendwie ein ganz eigener Stürmertyp ist. Aber so von der Physis und sowas, glaube ich, könnte der Werner eher ersetzen als jetzt Füllkrug oder ein Matcher halt. Aber im Endeffekt werden wir wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit Havertz im Sturm spielen in Katar. Also von daher weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und ich werde sowieso für Ghana sein bei der WM, weil Otto Addo, der Trainer, hat heute das Aufgebot, wir müssen ja immer so eine Vorauswahl treffen.
Ja, genau.
Und dabei sind Stefan Ambrosius, unser ausgeliehener Verteidiger, und Ransford Yeboah Königsdörfer. Mhm. Also HSV ist auch vertreten. Ja. Ja, mal gucken, ne? Beim Thema, wollen wir jetzt noch kurz darauf eingehen, WM, oder machen wir es beim nächsten Mal?
Wie du willst. Wie sind wir denn zeitlich drin? Warte mal.
Ja, wir machen ja heute einen Shot, ne, sozusagen, ne?
Ja, wir können gerne kurz noch lass. Jetzt ist es angeschnitten.
Also, ja.
Also,
alle Interessierten, die tatsächlich die WM verfolgen wollen oder die WM nicht verfolgen wollen, aber tippen wollen, ich habe ein Tippspiel eingerichtet. Du musst da übrigens auch noch rein.
Ja, stimmt, warte, ich mach das mal. Ja. Erzähl du mal, ich suche mal eben den Link raus.
Ja, der heißt, die Kicktipp-Runde heißt, Moment, Katharsis 2022, also wie die Krankheit, aber das passt ja ganz gut. Und
Wir posten das auch nochmal. Und ein Satz ist natürlich 5 Euro, ne? Ein Heiermann, ne? Ist ja klar.
Ja, ja, das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. Und ja, okay, also ja, bei mir hat sich eigentlich nichts verändert. Also das ist immer noch so. Ich denke, also bislang, es gibt zwei Dinge. Also einmal natürlich diese ganze Katar-Geschichte sowieso, die irgendwie schon abnervt. Und das zweite ist ja, dass ich mich auch schon seit Jahren gar nicht mehr mit der Nationalmannschaft so richtig beschäftige, weil mich das irgendwie gar nicht so interessiert. Also diese Gemengelage gibt es halt. Also ich glaube, das hängt enorm davon ab, wie die Nationalmannschaft, ich werde wahrscheinlich das erste Spiel schauen und mir dann auch angucken, wie der Fußball so ist. Und wenn er mich mitreißt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich das ein bisschen weiterverfolge. Aber dass ich jedes Spiel schauen werde und da komplett drin hänge, kann ich mir auch nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zeit so, gut, ich habe viele Termine, aber zwischenzeitlich, wenn es dann so Richtung Winter geht und es läuft nichts in der Glotze und man kann Fußball gucken, dann guckt man es dann da vielleicht ja auch doch. Ne? Also das ist, wird bei mir auf jeden Fall kein Boykott sein. Aber ich werde jetzt auch nicht jetzt komplett drin hängen. So. Ja, und ja. Ich hätte es lieber, dass die Liga weitergeht. Damit kann ich mich ja sowieso mehr identifizieren. Das macht mir mehr Spaß. Aber es ist ja nun mal so. Und jetzt muss man damit irgendwie über die Runden kommen.
Ja, also ich denke mal, ich meine, ich sage ja schon die ganze Zeit, ich werde es nicht gucken. Und das erste Spiel gegen Japan ist auch, glaube ich, irgendwie 14 Uhr oder sowas.
Echt?
Ja, ich werde versuchen, dass ich dafür halt irgendwie frei habe den Tag oder sowas. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich das Spiel halt nicht gucken können, weil ich dann arbeiten bin. Und ja, also sonst würde ich das prinzipiell, glaube ich, auch eher so machen, wie du das dann machst, das erste Spiel abwarten und gucken, ob mich das mitreißt oder halt nicht, ne? Und ja, mal schauen. Also mich juckt die WM tatsächlich nicht. Es ist halt aber auch einfach nicht die WM-Zeit. Oh. Ne? Es muss Sommerpause sein, es muss. Was los?
23.11., das ist ein Tag vor meinem Geburtstag, 14 Uhr ist das Spiel gegen Japan.
Ja.
Da habe ich Elternsprechtag.
Eieieiei.
Das kann ich gar nicht gucken.
Ja,
siehst du? Aber das Gute ist, da wird ja kaum jemand kommen, weil ja, wollen sie alle das Spiel sehen. Das ist ja wohl ein Skandal. Man kann auch nicht hier.
Du kannst ja auch einfach dann dich mit dem Laptop dann da hinsetzen, dich ins Schul-WLAN einwählen und dann.
Du, ich sitze im Computerraum.
Ja, oder so.
Ja. Nee, bin ich. Tatsächlich. Ich sitze im Computerraum.
Ja, geil. Ja, also wie gesagt, es ist für mich auch überhaupt, es muss warm sein zur WM. Ich möchte zu den Deutschlandspielen grillen können und ich meine, kann ich jetzt auch, klar, keine Frage, aber es ist halt, das ganze Feeling drumherum ist einfach, WM ist Sommer, EM ist Sommer,
ja.
Confed Cup ist Sommer, keine Ahnung, das muss ein Lückenfüller sein, wenn die Bundesliga vorbei ist und wieder anfängt und nicht mitten in der Bundesliga ist. Es ist irgendwie komisch. Ich will, dass die Bundesliga, das schockt mich gerade wirklich mehr an, weil es ja auch absolut für Werder gut läuft so und das ist alles interessant und ja, weiß ich nicht. Wie du sagst, man beschäftigt sich seit Jahren nicht so richtig mit der Nationalmannschaft und ich habe es ja schon letzte Woche angedeutet, du hast da halt nicht so Leute wie ein Basler oder ein Effenberg oder ein Kahn, die mal anecken, die so Charakter zeigen, die auch mal der ganzen Zuschauerschaft in Amerika 94 einen Stinkefinger zeigt. So geile Leute fehlen da halt einfach.
Ja. Ne?
Und deswegen, also das, ja, weiß ich nicht, das ist alles so glatt gebügelt, alles so. Ja,
irgendwie. Vor allen Dingen, ich habe so ein bisschen ja so eine Befürchtung, dass diese lange, elendig lange Pause so, das bringt ja auch den Rhythmus. Oder? Das wird ja auch ganz viel diskutiert, ne? Dass das den so ein wirklich ja im Grunde, wenn es dann wieder losgeht, ist ja wirklich fast eine neue Saison, so halbwegs. Ne?
Ja, genau.
Dann wieder so reinkommen in die ganze Materie, das ist alles ein bisschen Kacke, ja, das kann man so sagen, ja.
Ja, ich bin gespannt. Trotzdem werde ich natürlich die Ergebnisse verfolgen und sowas, aber ich habe es ja wie gesagt schon letzte Woche gesagt, sonst bin ich einer, der jedes WM-Spiel gucken will oder geguckt hat teilweise. Also ich glaube, 2006 habe ich fast gar nicht, da war das noch nicht so schlimm. 2006 würde ich sagen, da habe ich 2/3 aller Spiele geguckt. 2010 habe ich jedes Spiel geguckt, 2014 habe ich jedes Spiel geguckt, 2018 habe ich jedes Spiel geguckt. Bei den EMs ist es das Gleiche, 2008, 12, 16 und 21 ja. habe ich auch alle geguckt, aber es ist, ja, es ist einfach nicht die Zeit irgendwie. Und
nee, das stimmt.
Weiß ich nicht.
Also meine erste WM war 82, da habe ich, aber die habe ich gar nicht mehr so richtig wahrgenommen, also die habe ich noch nie so richtig wahrgenommen, da war ich einfach noch irgendwie, also ich habe ab und zu was gesehen, das weiß ich noch, aber so richtig drin war ich 86 das erste Mal. Und da, das war Mexiko und das war eigentlich ziemlich geil, weil da waren teilweise Spiele echt nachts, ne? Und ich kann mich noch erinnern, Deutschland-Marokko, glaube ich. Irgendwie Deutschland-Marokko war das, glaube ich, Elfmeterschießen. Lass mich mal eben gucken. Das will ich nochmal googeln hier. 86 WM. Das war richtig geil, weil das nachts war. Mhm. 16 Uhr, ja, das war bei uns dann 23 Uhr oder ich weiß es nicht. Also es war auf jeden Fall wesentlich später und nee, das war nicht Elfmeterschießen. Es war,
Mexiko gab auch, war Elfmeterschießen.
Ja.
Das Viertelfinale.
Ja, das war auch so spät oder noch später, ich weiß es nicht. Aber das war geil irgendwie. Das kann ich mich dran erinnern und ich kann mich auch noch an das Endspiel erinnern, wo ja Völler den Ausgleich noch gemacht hat, 2-2, und man, da weiß ich noch, dass ich echt durch die Bude gerannt bin, so vor Begeisterung. Mhm. Und dann kam ja die Hand Gottes, dann hat uns dann noch einen eingeschenkt zum 3-2.
Ja.
Aber so richtig mitgenommen und so richtig, also die beste WM für mich bis heute ist die 90er WM, kann man sich ja auch vorstellen, ja, wo wir ja. Weltmeister wurden. Also da war natürlich gleich erstes Match, weiß ich noch, 4-1 gegen Jugoslawien damals. Matthäus da, dieses Ding, der rennt ja, also da muss man ja sagen, er war ja das zu seiner Blüte, der war ja wirklich ein Weltfußballer und ist da
ja nicht umsonst hat er den Ballon d'Or oder Weltfußballertitel damals gewonnen. Ne? Also.
Genau, und das war auch ein Hammerspiel. Und da ging es 4-1, dann gab es noch ein 5-1, glaube ich, auch noch gegen Vereinigte Emirate oder so. Dann gab es ein schlechtes Spiel, aber dann gab es ja auch dieses geile Spiel gegen Holland, dieses voller Gift mit Rijkaard und Spuckattacke. Und also, das war richtig eine WM, die dich so richtig mitgerissen hat. Ne? Mhm. Und die war wirklich geil, ja, das auf jeden Fall. Und dann ging es schon so ein bisschen runter, als dann Berti Vogts kam und so weiter. Wurde schon so ein bisschen komisch, fand ich, aber naja.
Höhepunkt war dann die EM 2000 unter Erich Ribbeck.
Oh ja, ich weiß noch, wo Ribbeck und Stielike sich vorgestellt haben. Stielike mit seinem geilen Sakko, diesen karierten. Ja, das ist die legendäre Pressekonferenz.
Ich meine, gut, ich habe da ja schon gelebt, aber ich habe das ja noch nicht so mitbekommen. Das erste Mal, dass ich so reell ein Turnier bekommen habe, war 2002. Und da war es auch, also ich meine, mir wird immer erzählt, ich habe ein paar Spiele gesehen, mit meinem Vater zum Beispiel, aber nur erinnern kann ich mich wirklich so an das Finale natürlich. Das war so das Einzige, was dabei hängen geblieben ist. Ja, das und dann halt die WM, die EM 2004, wo man dann auch in der Gruppenphase ausgeschieden ist, weil man gegen Lettland 0-0 gespielt hat und die Tschechen nicht kriegen konnte.
Ja,
weiß ich nicht. Das war Das war schon wild. Ja, siehst du, dann haben wir wieder einen Ausflug in die deutsche Nationalmannschaft
gemacht.
Wir haben den VfB Oldenburg vergessen, aber dann sprechen wir einfach nächste Woche drüber, oder?
Würde ich auch sagen. Außerdem, da bin ich auch ein bisschen raus. Die haben wieder verloren, glaube ich. Und die spielen jetzt gegen Essen, glaube ich, ne?
Ja, genau. Am Sonntag spielen die gegen Essen. Ja.
Und das ist dann schon ein Spiel, wo man jetzt mal wirklich Punkte holen muss. Das kann man schon sagen.
Ja. Wir werden dann nächste Woche darüber sprechen, wie das dann in Oldenburg ausgesehen hat, in Bremen und in Hamburg, und wir werden auch wahrscheinlich wieder einmal kurz über die WM sprechen, wie ich uns kenne. Ich glaube, dann haben wir heute dann unseren Shortcut mit Exkurs in die Musik dann auch geschafft.
Ja, dann können wir jetzt wieder Spotify-Links austauschen. Dann
können wir jetzt wieder Spotify-Links austauschen, ja, genau.
So ja.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Brisanz. Allianz 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 Brisanz.